ARD. SWR Kultur. Forum.
Mit Geli Hensert und dem Thema schmutzige Geschäfte. Was tun gegen Schwarzmarkt und Schwarzgeld? Deutschland gilt als Paradies für Geldwäsche. Nach groben Schätzungen werden jedes Jahr 100 Milliarden Euro an Erträgen aus Straftaten bei uns gewaschen. Und auch die Schattenwirtschaft floriert hierzulande. 500 Milliarden Euro jährlich gehen am Fiskus vorbei. Das ist der höchste Stand seit mehr als 10 Jahren. Und fand ich ganz interessant, statistisch gesehen hat jede und jeder von uns Geld im Geldbeutel, das schon mal mit einer Straftat in Berührung kam. Was also hilft im Kampf gegen Schwarzarbeit und illegale Geschäfte? Was bringt das überarbeitete Geldwäschegesetz, das am 1. März in Kraft tritt? Und was das Gesetz zur Modernisierung und Digitalisierung der Schwarzarbeitsbekämpfung? Das alles diskutieren wir in diesem Forum in SWR Kultur und zwar mit diesen Gästen. Friedrich Schneider ist emeritierter Professor. Er lehrte am Research Institute of Banking and Finance an der Johannes Kepler Universität Linz. Und er ist Experte für die Forschungsdisziplinen Schattenwirtschaft, Steuerhinterziehung und organisierte Kriminalität. Mit dabei in unserer Runde ist auch Dr. Jakob Wende. Er ist Experte für Geldwäschegesetzgebung und außerdem CEO von RegPit, einem Technologieunternehmen zur Geldwäscheprävention. Und mitdiskutieren jetzt wird auch Markus Zytra. Er ist Finanzkorrespondent der Süddeutschen Zeitung und er berichtet immer wieder über Finanzkriminalität und den Kampf gegen Geldwäsche. Herr Schneider, ich habe es gerade schon gesagt, Schattenwirtschaft floriert in Deutschland. Können Sie uns erstmal ganz kurz erklären, was genau ist eigentlich Schattenwirtschaft?
Schattenwirtschaft sind alle Tätigkeiten, die am Staat vorbeigehen, also wo ich keine Steuern zahle, wo es keine gesetzlichen Regelungen wie Mindestlohn oder maximale Arbeitszeiten gibt. Aber es sind Aktivitäten, die Wertschöpfungscharakter haben. Was meine ich damit? Wenn also die Nachhilfestunde schwarz gegeben wird, dann hofft man ja, dass der, der sie bekommt, der Schüler, dann die Klassenarbeit besteht. Wenn ich einen Maler habe, der mir das schwarz ausmalt, dann ist die Wohnung wieder schön hergerichtet und man hat einen Nutzen davon oder eine Wertschöpfung. Also das ist üblicherweise Schwarzarbeit. Eine kleine Bemerkung dazu. Natürlich haben wir im Randbereich auch bei der Schwarzarbeit klassische Kriminalität, wie in den Bereichen der Prostitution, wie in den Bereichen, dass es schwarze Baufirmen gibt, die total illegal zum Beispiel für ein Fertighaus den Keller, den Erker machen. Das gibt es auch, aber das ist ungefähr höchstens 15% der Schwarzarbeit. Es sind die kleinen Verdienste, die 300 bis 500 Euro im Monat jemand dich dazu verdient, das Geld meistens auch gleich wieder ausgibt. Also die Wirtschaft profitiert davon, um den Zweiturlaub zu finanzieren, das Zweitauto oder um andere Ausgaben tätigen zu können.
Trotzdem hängen Schwarzarbeit und Geldwäsche eben doch manchmal zusammen, oder?
Ja, sie hängen zusammen, wenn sie illegal arbeitende Firmen haben, die das für sie schwarz off the books, also machen und dafür dann 10, 20 oder 30.000 Euro kassieren und die, wenn sie das Geld in den Kreislauf einschleusen wollen, natürlich dann Geldwäsche machen. Aber die große Geldwäsche kommt in Deutschland von der klassischen und organisierten Kriminalität wie Drogen, Menschenhandel, Waffenhandel und andere Dinge. Da fallen die großen Summen an und da hat man dann auch wieder das, dass man das wieder waschen muss, wenn ich auf das Geld legal zugreifen will.
Herr Wende, Unternehmen in Deutschland müssen gegen Geldwäsche vorgehen und tun das auch. Trotzdem haben wir immer noch diese hohen Zahlen, also diese Milliarden an Summen, die da eben jedes Jahr trotzdem gewaschen werden. Funktioniert das nicht?
Ja, da muss man vielleicht erstmal differenzieren. Nicht jedes Unternehmen muss im Zusammenhang mit Geldwäsche Vorkehrungen treffen, sondern es trifft ganz bestimmte Unternehmen. Da gehört natürlich der ganze Finanzsektor dazu. Sie wissen es bei Banken, die müssen Vorkehrungen gegen Geldwäsche durchführen. Sie haben aber auch den ganzen Bereich von Rechtsanwälten, Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern, Notaren, die auch Vorkehrungen im Geldwäschebereich treffen müssen. bis dahin, dass es auch den sogenannten Güterhandel trifft. Also jedes Gut, was in irgendwie einer Art und Weise verkauft wird, da ist es sogar unabhängig des Aggregatzustandes, fällt theoretisch unter das Geldwäschegesetz. Der Gesetzgeber geht davon 800.000 Unternehmen aus. Natürlich werden nicht alle von diesen die Geldwäscheregeln bis ins kleinste Detail beachten. Diese Unternehmen sollen auch in allererster Linie versuchen festzustellen, könnte eventuell mein Kunde an einem Geldwäschevorfall in irgendeiner Art und Weise beteiligt sein, nutzt eventuell mein Kunde mein Bankkonto dafür, dass Geldwäsche stattfindet. In diesem Fall muss ich dann eine sogenannte Geldwäscheverdachtsmeldung machen.
Geldwäscheverdachtsmeldung, da scheint dann am Ende nicht so viel bei rumzukommen, wenn wir immer noch über so hohe Zahlen reden, oder?
Es ist in der Tat so, dass Geldwäsche ja erstmal schwer greifbar ist. Man weiß ja nun auch nicht genau, wie viel Geldwäsche findet faktisch statt. Sie hatten es schon gerade gesagt, man geht da allein in Deutschland von 100 Milliarden Euro aus. Natürlich braucht es die Sensibilität aller Beteiligten, die sich da mit dem Thema auseinandersetzen. Ja, kann man in den Finanzsektor schauen. Sie sehen ja gerade aktuell wieder, dass es dort einige News gibt von den großen Banken. Da gibt's noch Luft nach oben, aber natürlich auch der ganze Nicht-Finanzsektor, Rechtsanwälte, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Notare, Immobiliensektor und so weiter. Auch die müssen natürlich noch viel mehr sensibilisiert werden. Also es ist alles eher am Anfang, anstatt dass wir uns jetzt hier effizient schon nach vorne bewegen.
Herr Züdra, ich würde noch mal gerne mit Ihnen so kurz anreißen, ein Thema, das Sie kürzlich auch in einem Artikel diskutiert haben. Da haben Sie nämlich geschrieben, dreckiges Geld schadet der Demokratie. Gilt es für Schwarzarbeit und für Geldwäsche?
Grundsätzlich würde ich sagen, ja. Wir leben in einer Demokratie und Demokratie bedeutet auch Rechtsstaat. Und das wiederum bedeutet, dass der Staat und die Behörden dafür sorgen, dass dieser Rechtsstaat auch durchgesetzt wird. Das kann man sagen, 500 Euro im Monat für das Zweitauto oder so, das sind nicht die großen Dinge, und wenn man im Niedriglohnsektor arbeitet, dann braucht man Geld, ganz einfach gesprochen. Deshalb ist ja auch das Ziel der Bundesregierung, die großen Fische zu jagen. Und wenn man die nicht jagt, dann hat man ein Akzeptanzproblem. Denn warum soll ich mich an Regeln halten, wenn der Staat erlaubt, dass die organisierte Kriminalität Milliarden hier in Deutschland verklappt, indem sie Immobilien kaufen, Firmen kaufen, Schmuck kaufen, Autos kaufen. Wenn wir das zulassen, untergraben wir eben das Vertrauen in die Demokratie und in den Rechtsstaat.
Ich möchte nur anmerken, dass Schwarzarbeit eben schon etwas anderes ist. Und man muss ja auch sehen, warum arbeiten die Leute schwarz? Weil sich die offizielle Arbeit in vielen Bereichen nicht mehr lohnt. Wir haben in Deutschland die dritthöchsten Lohnnebenkosten. Das ist der eine Grund. Der andere Grund ist die hohe Steuerlast und die überbordende Regulierung. Das kann man alles messen und zeigt, dass das Haupttreiber für Schwarzarbeit sind. Und durch Schwarzarbeit entsteht Wertschöpfung. Jetzt weiß ich sehr wohl, dass der Staat sein Geld braucht. Das ist alles richtig. Aber der Staat könnte ja auch durch anreizorientierte Maßnahmen dazu beitragen, dass die Schattenwirtschaft oder die Schwarzarbeit in Deutschland zurückgeht. Und es ist was anderes wie Geld waschen, ja. Wobei ich eine Anmerkung, die 100 Milliarden, die da immer kursieren, die sind empirisch extrem schwer nachzuvollziehen.
Ist eine Schätzung eigentlich, oder? Also
das sind,
wirklich
ja, das sind
habhafte grobe Zahlen,
Schätzungen.
Gibt's nicht.
Und man muss hier klar sehen, organisierte Kriminalität, ein anderes Forschungsprogramm hier, das sind hochprofessionelle Geschäftsleute. Die schauen sich sehr genau an, wie einfach, wie schwer geht das in Deutschland und wie einfach, wie schwer geht das in Großbritannien oder woanders. Und insofern ist es nicht so ganz einfach, in Deutschland Geld zu waschen. Und das, der entscheidende Faktor ist, ob hier viel Geld gewaschen ist, wie hoch die Transaktionskosten sind. Also wenn ich 100 Euro wasche, wie viel habe ich nachher legalisiert? Ja? Und das sind in Deutschland höchstens zwischen 70 oder 80 und 30 Geld geht für Tarnung, andere Dinge drauf. Und da gibt es Länder, wo sich das doch viel, viel mehr lohnt. Und Steuerparadiese mit dem internationalen Kapitalverkehr, kann ich das vielleicht viel effizienter woanders machen. Deutschland ist ein Hort für Anlagestrategien von gewaschenem Geld. Das sehen wir aus den Untersuchungen der italienischen Mafia, die massiv in Deutschland reinvestieren, weil Deutschland sicher ist und da passiert mir nichts mit dem Geld. Das ist aber eine andere Baustelle. Also insofern, die Zahlen, die machen sich gut, die machen sich gut auch in der Presse. Und jeder sagt, ah ja, da schau her. Aber nachvollziehbar ist das kaum.
Trotzdem ist die Frage, und die gebe ich einfach nochmal an Sie, Herr Züdra, also es sind beides eben Straftatbestände, Geldwäsche und Schwarzarbeit. Die Frage, die Herr Schneider jetzt ja so ein bisschen aufgeworfen hat, ist, muss man mit denen, ich sag mal, anders umgehen? Also die Geldwäscher gehören eben bestraft und bei der Schwarzarbeit sollte ich andere Hebel ziehen, zum Beispiel eben Schwarzarbeit nicht mehr so attraktiv zu machen oder an anderen Stellschrauben nochmal zu drehen. Gehen Sie da mit?
Also bei der Schwarzarbeit ja. Also man sollte die Arbeit verbilligen und gleichzeitig ist eben das Anheuern von Dienstleistungen teuer geworden. Aber Sie fragen wegen den Geldwäschern. Eigentlich geht es ja darum, dass sie die organisierte Kriminalität, zum einen, erstmal reden wir erstmal darüber, dass sie die eigentlich treffen wollen, ja. Und die großen Bosse, die Mafia-Bosse und es gibt ja verschiedenste Mafia-Strukturen, russisch, serbisch, nigerianisch, italienisch. Sie wollen ja an die Bosse ran und sie wollen denen wehtun. Und denen tun sie am ehesten weh, wenn sie ihnen das Geld nehmen. Deshalb spielt es für mich dann am Ende, ob das jetzt 100 Milliarden, 30 Milliarden oder 40 Milliarden sind, am Ende zählt jeder Euro, den wir diesen kriminellen Strukturen hier überlassen, durch mangelhafte Kontrolle, mangelhafte Transparenz, ja, und mangelhaften Ermittlungskapazitäten. Also in Deutschland zum Beispiel sind die Steuerfahnder und Betriebsprüfer zurückgefahren worden in den letzten Jahren, anstatt es zu forcieren. Jeder Steuerfahnder finanziert sich ja selber. Es fehlt einfach der Willen hier, der politische Willen seit einem Vierteljahrhundert. Es gibt Beispiele in Italien, im Übrigen auch inzwischen in Großbritannien, wo man viel härter vorgeht, indem man beispielsweise kriminelles Vermögen auf Verdacht einfach einzieht. Also da tut sich Deutschland sehr schwer.
Aber warum?
Tatsächlich ist es ja so, wenn Sie eine Umfrage machen würden in Deutschland, soll kriminelles Geld eingezogen werden und der Allgemeinheit zugutekommen, hätten Sie 90% Zustimmung. Gleichzeitig sagt die Politik ja immer, Mensch, wir brauchen Mehrheiten und wir wollen, dass die Leute uns vertrauen. Aber warum macht keiner so ein Wahlplakat? Ja, das ist das große Rätsel. Zwei Erklärungsversuche gibt's. Entweder das Land besteht schon zu einem großen Anteil aus Mitgliedern, die mit und durch kriminelles Geld selbst Geld erwirtschaften. Das heißt, die Korruption und Unterwanderung ist weit fortgeschritten. Oder sie haben einfach eine intellektuelle Unterwanderung, dass sie praktisch das Problem verniedlichen. Ja, es geht ja schon beim Begriff Geldwäsche los. Waschen und Geld ist ja jetzt nicht belastet per se. Es fehlt also die Ernsthaftigkeit. Also entweder wir sind, und das wünsche ich uns nicht, unterwandert zu einem großen Teil auch politisch, oder es fehlt einfach die intellektuelle Reife und die Bereitschaft, das Problem so ernst zu bekämpfen, wie es nötig wäre.
Also ich würde noch einen anderen Aspekt hineinbringen. Das sind auch fehlende Anreize. Geldwäsche machen die Behörden in den Ländern. Der Bund kassiert. Warum sollen die Länder großes Interesse haben, das aufzudecken, wenn sie nichts haben? Und vielen anderen Ländern wird der Beamte, der sich selbst finanziert, ganz direkt zusätzlich belohnt. Wenn der weiß, er kriegt 10.000 Euro im Jahr oder 15.000 mehr, wenn er gut ist, dann ist er gut und dann erwirtschaftet er das. Das machen wir alles nicht in Deutschland. Es ist schön bürokratisch alles geregelt und dadurch ist der Anreiz, hier aktiv zu werden, sehr, sehr gering.
Ein Punkt, Herr Zytra, den Sie gerade angesprochen haben, finde ich, der ist ein bisschen ähnlich bei Geldwäsche und Schwarzarbeit. Also Sie haben gesagt, es wird nicht ernst genommen, das Problem. Ich glaube, bei der Schwarzarbeit ist auch das Problem, dass es so ein bisschen wie eine Art Kavaliersdelikt gilt. Ja, Mei, ich finde ja auch keine legale Putzhilfe. Wie soll ich denn meinen alten Vater, meine alte Mutter pflegen lassen, wenn ich eben nicht auf Schwarzarbeit zurückgreife? Also ist es so ein Mindset, was dazu führt, dass sich die Politik nicht an das Thema ranwagt und es eben auch in der Gesellschaft nicht genügend Aufmerksamkeit bekommt?
Es ist halt tatsächlich wohl so, dass es sehr weit verbreitet ist. Mhm. Es gibt da eben diese Hürden. Manche wollen nicht legal arbeiten aus den verschiedensten Gründen. Das hat manchmal auch Incentives, steuerlich. Und gleichzeitig herrscht eben ein großer Bedarf an diesen Dienstleistungen, die so unmittelbar wichtig sind. Eine Reparatur bei Wasserschaden, Tapete, Sie haben es angedeutet, das Zimmer malen, eine Pflege. Es ist eigentlich gar nicht aufwendig, möchte ich hinzufügen, inzwischen jemanden anzumelden, ja? Also das geht. Das
Minijob oder was meinen Sie?
Minijobzentrale, ja, zum Beispiel. Aber es ist offenbar, es ist auch gewachsenes Kulturgut, ab und zu Schwarzdienste in Anspruch zu nehmen und auch anzubieten.
Ja. Aber die Behörden, schauen Sie, das meine ich ja, Anreize schaffen, dass es in der offiziellen Wirtschaft eben dann passiert. Ja? Eine Regelung, die sich in Österreich sehr bewährt hat, wir haben ja alle den tropfenden Wasserhahn. So, wenn Sie jetzt untertags anrufen, einen Handwerker kommen lassen, muss der von der Baustelle zu Ihnen fahren, steht vielleicht im Stau und rechnet nachher eine Stunde Arbeit plus Fahrzeit ab und oder eine Stunde, muss eine halbe Stunde Vorschrift ja eine Arbeitszeit abrechnen plus die Fahrtkosten und dann haben sie eine Rechnung für 200 Euro. Da regen sich alle Haushalte auf. Wie kann das sein? Der war gerade mal 10 Minuten da, hat nur die Dichtung ausgewechselt. Genau. Würde man das gleiche System so machen, dass der nach Feierabend zu Ihnen kommt, die Dichtung auswechselt und dann wird das bezahlt und wird also auch offiziell abgerechnet. Nichts schwarz, ne, dass ich mich nicht richtig verstanden werde, dann wäre das viel einfacher. Das sind alles so Dinge, die eben nicht passieren. Und die Politik weiß ganz genau, dass die Oma gepflegt werden muss. Und sie weiß auch ganz genau, dass die offiziellen Versicherungsträger heillos überfordert werden wären, wenn sie das wüssten. Ja? Daher haben wir die in Deutschland die polnische, die tschechische Pflegerin, die dann legal in Anführungsstriche über Vereine nach Deutschland kommt. Also es gibt so viele Ausweichreaktionen, weil man sich nicht traut, das zu vernünftig zu legalisieren, tief zu besteuern und dann hätten wir auch viel weniger Probleme mit der Schwarzarbeit. Und Schwarzarbeit wird sowohl in Deutschland als auch in Österreich als Kavaliersdelikt eingesehen. Ja, genau. Und wenn Sie noch schärfer fragen, sind Sie dafür, dass ein Schwarzarbeiter zwischen 300 und 500 Euro im Monat verdient, streng bestraft wird, sagen, nun hören Sie richtig, ganze 6% der Befragten ja. 94 nicht. Das ist schon im statistischen Unschärfebereich. Also das ist so selbstverständlich wie sonst was. Und drum ist das, finde ich, eine andere Baustelle. Da gebe ich Herrn Sitra völlig recht bei der Geldwäsche. Da müssen wir viel aktiver werden. Da müssen wir viel mehr tun. Aber da bräuchten wir auch an besser geschulte, in dem Sinn Behörden und auch hier anreizorientierte Behörden. Aber jetzt müsste man eben aber sehen, warum geschieht so wenig bei der Geldwäsche jetzt in Deutschland. Wir haben sehr, sehr gute Steuerfahnder, wir haben sehr gute Kriminalisten, die jahrzehntelanges Wissen haben. Da müsste man die eben entsprechend belohnen. Das ist gar nicht möglich in Deutschland in vielen Fällen. Sie können keine extra Belohnungen und so weiter machen. Also da müsste man sich erstmal hinsetzen, so wie sieht die Strategie der Bekämpfung aus, was kann ich hier machen und wie muss ich das organisieren und dann würde man auch wahrscheinlich hier viel größere Erfolge erzielen. Aber wenn Sie dann große Sünder, auch Steuersünder erwischen, ja, wie zum Beispiel der Fall Hoeneß, dann darf man sich nicht wundern, der hat immerhin 28 Millionen hinterzogen, also nicht mal ein Taschengeld, ja, dann wird ein bisschen Gefängnis, hat Gefängnis Deluxe mit Wochenendausgang und so weiter. Ja, wenn das so ist, und da habe ich das, was Herr Sitra völlig zu Recht gesagt hat, das Phänomen, dass dann der Kleine sagt, ja, da schau her, der hat richtig Steuern hinterzogen, der wird ja überhaupt nicht richtig bestraft, ja, und ist heute wieder genauso hoch angesehen wie vorher. Da haben wir schon ein bisschen eine doppelte Moral.
Eigentlich gibt es doch diesen Grundsatz, Herr Wende, Verbrechen darf sich nicht lohnen. Also die Kosten, die möglichen Kosten oder die drohenden Kosten müssen so hoch sein, dass ich eben gar nicht in die Versuchung komme, ein Verbrechen, egal jetzt ob Geldwäsche oder Schwarzarbeit, zu begehen. Funktioniert dieser Grundsatz bei uns in Deutschland einfach nicht?
Naja, ich glaube, das Problem ist, dass, und das merkt man ja bei dieser Diskussion schon, dass Geldwäsche immer schwer greifbar ist. Geldwäsche an sich von der Begrifflichkeit, wenn man das versucht mal runterzubrechen, dann geht es ja darum, dass man inkriminiertes Geld, und da stellt sich erstmal die Frage, wo ist eigentlich inkriminiertes Geld, woher kommt es eigentlich, wäscht, in den legalen Kreislauf wieder einbringt. Und da fängt ja schon die Diskussion an. Wir sprechen gerade über Schwarzarbeit. Geldwäsche kann im Zusammenhang mit Schwarzarbeit vorkommen. Wir haben schon über Steuerkriminalität gesprochen. Geldwäsche kann im Zusammenhang mit Steuerkriminalität vorkommen. Aber es gibt auch ganz viele andere Fälle. Der Straftatbestand wurde 2021 erweitert. Man spricht jetzt inzwischen von einem sogenannten All-Crimes-Ansatz. Also jegliches kriminelle Verhalten kann am Ende, wenn man das versucht, danach wieder in den Finanzkreislauf einzubringen, zu einer möglichen Geldwäschehandlung führen. Und da fehlt es in der Tat daran, woran wollen wir dann Geldwäsche versuchen zu qualifizieren? Und eigentlich ist natürlich dann auch immer die spannende Diskussion, welche Vortaten wollen wir damit verhindern? Und da gibt's ja nicht nur eins. Also Geldwäsche ist letztendlich, wenn Sie so wollen, ein gutes Instrument auch des Staates zu schauen, dass man da zielgerichtet lenkt und schaut, was will man besonders hervorheben. Lassen Sie mich vielleicht noch ein letztes Beispiel nennen, zum Beispiel die Umweltkriminalität. Auch die ist natürlich eine potenzielle Geldwäschetat. Und auf internationaler Ebene wird da auch schon geprüft, inwiefern man auch Umweltkriminalität im Zusammenhang mit der Geldwäsche einbringt. Also sehen, wie komplex das ganze Thema da wird.
Können Sie das nochmal einem praktischen Beispiel erklären?
Naja, Sie finden die Situation, dass weltweit Hölzer abgeholzt werden, illegal in Regionen, wo man nicht die Möglichkeit hat, das sauber zu kontrollieren. Und damit wird am Ende ein Gewinn erwirtschaftet von illegalen Gesellschaften. Und die Gelder, die werden durch die ganze Welt geschleust, um das ganz vereinfacht zu sagen. Und natürlich könnte man da jetzt eine stärkere Aufmerksamkeit draufsetzen und überlegen, wer ist alles an diesem Finanzkreislauf beteiligt? Wer muss da genauer hinschauen? Sind es eventuell die Banken? Sind es eventuell Rechtsanwälte, Steuerberater, die Konten öffnen und dabei behilfen, in irgendwelchen Ländern irgendwelche Unternehmen zu gründen? Also hier geht es darum, dass man auch von staatlicher Seite versucht, Akzente zu setzen.
Aber wahrscheinlich ist das auch Teil des Problems. Es ist halt unheimlich kompliziert und sehr weit verzweigt, oder? Da müssen Sie schon viele, viele Verästelungen durchdringen, damit Sie dann am Ende sagen können, okay, das ist Geldwäsche und da geht's um die und die Summen und den mache ich dafür verantwortlich, oder?
Na, ich würde es vielleicht andersrum drehen. Sie haben die Möglichkeit, über die Geldwäsche im Zusammenhang mit der Vortat nochmal für Aufmerksamkeit mehr reinzubekommen. Also Sie haben die Möglichkeit, dass wenn Sie jetzt in die Schwarzarbeit gehen und feststellen, dass gegebenenfalls jemand wegen einer möglicher Illegalität dort nicht kriminalisiert werden kann, aber gegebenenfalls danach Geld wäscht, wenn man ihm diese Straftat nachweisen kann, hat zumindest die Staatsanwaltschaft etwas in der Hand, dagegen vorzugehen. Die Bekanntheit hat ja auch der Begriff der Geldwäsche durch Al Capone erlangt. Al Capone wurde die ganze Zeit nicht gegriffen. Man wusste, der ist die ganze Zeit kriminell unterwegs. Am Ende des Tages hat man ihn wegen Steuerhinterziehung ranbekommen. Und daher kommt der Begriff der Geldwäsche. Als er dann vor Gericht stand und gesagt hat, was ist eigentlich Ihr Beruf, hat er gesagt, er betreibt Geldwäsche oder Waschsalons. Daher kommt dann der Begriff Geldwäsche. Also da sieht man, dass es am Ende eigentlich immer nur nachgelagertes, mögliches Strafrechtsdelikt ist, was eigentlich ein starkes Instrument für die Gesellschaft oder für den Staat sein kann, wenn man es gezielt nutzt.
Ist die Schwierigkeit, auch diese Vortat zu beweisen? Also angenommen, ich habe eben eine große Summe an Geld, wo auch die Banken sagen, keine Ahnung, wo das herkommt. Also man braucht eben immer diese Vortat, die man dann einwandfrei nachweisen kann. Also ich muss sagen, du hast Drogen verkauft und daher kommt dieses Geld und damit kann ich dieses Geld jetzt einziehen und dich in Anführungszeichen schuldig sprechen, oder?
Also ich bin nicht Jurist, aber wenn Sie in Deutschland oder in Österreich oder in der Schweiz, da weiß ich, zu einer Bank gehen und ich möchte 5 Millionen oder nur 100.000 anlegen, Sie haben keinen Herkunftsnachweis, nimmt die Bank das Geld gar nicht mehr.
Na klar, ja.
Also wenn Sie Schwarzgeld haben und das legalisieren wollen, müssen Sie es waschen. Und wenn ich dann auch eben noch die Vortat nachweisen kann, das ist Drogengeld, ist die Bestrafung höher. Aber das reicht schon aus für das Geldwäsche, dass man das entsprechend hohe Strafen ausfassen kann, wenn es entsprechend gründlich geahndet wird. Ja? Und das ist ja das Problem in Deutschland.
Aber da liegt auch vielleicht die Krux schon begraben. Sie haben es angesprochen, es braucht eben den doppelten Anfangsverdacht.
Genau.
Sie müssen eben nicht nur die Geldwäschehandlung beweisen auf staatlicher Seite, sondern eben auch die Vortat. Und meistens ist es auch so, wenn man es mal vor Gericht beobachtet, dass dann oft die Vortaten so gravierend groß sind, dass die Geldwäsche fast nachrangig ist. Wenn Sie da Menschenhandel haben, wenn dann eventuell irgendwelche starken Strafrechtsdelikte sind, dann rutscht plötzlich die Geldwäsche aus juristischer Perspektive weiter nach hinten und dann konzentriert man sich auch im Rahmen der Anklage gar nicht mehr so stark auf Geldwäsche. So war es bisher relativ oft. Ich habe im Zusammenhang mit meiner Doktorarbeit, ich durfte über den Geldwäsche-Verdachtsfall in Banken schreiben. Da hat mir die Staatsanwaltschaft dann auch damals, es war noch lange Zeit her, 2017 hatte ich da Gespräche geführt, haben die mir gesagt, wenn sie die neuen Staatsanwälte ärgern wollten und Staatsanwältinnen, haben sie immer gesagt, versuchen sie mal wegen Geldwäsche anzuklagen. Da sind nämlich die meisten Staatsanwälte gescheitert. Heutzutage, wie gesagt, der Straftatbestand hat sich geändert. Es ist bedeutend einfacher, jetzt auch wegen Geldwäsche vorzugehen, aber man braucht nach wie vor eben diesen doppelten Anfangsverdacht. Wenn man keine Vortat identifizieren kann, wird Geldwäsche auch relativ schwierig zu beweisen sein vor Gericht.
Angenommen, ich reise mit einem Tigerfell im Gepäck mit dem Flugzeug nach Deutschland ein. Dann werde ich ein Problem bekommen wahrscheinlich, weil eben der Staat davon ausgeht, dieses Tigerfell, das darf ich gar nicht besitzen. Man darf keine Tiger mehr jagen aus Umweltschutz- und Naturschutzgründen eben. Und dann werde ich dieses Tigerfell vermutlich zurückgeben müssen. Auch wenn ich behaupte, ich habe das irgendwo gefunden oder ich habe es geerbt oder keine Ahnung was. Das ist aber bei beim Thema Geldwäsche, Herr Züdrer, ja doch noch ein Stück weit anders. Und auf den ersten Blick, finde ich, klingt es auch so ein bisschen unlogisch, wie es eben bei der Geldwäsche ist. Da funktioniert es eben nicht so. Der Staat sagt, du kannst dieses Geld gar nicht haben, weil das kannst du gar nicht verdient werden, also ziehe ich es mal ein. So funktioniert es bei der Geldwäsche nicht. Beim Tigerfell, das ich vielleicht mitbringe, schon, oder?
Geld ist halt enorm mobil. Seit, also jetzt mit der Globalisierung, seit dem Fall der Mauer, seit der Marktöffnung mit China haben wir halt ein globales Finanzsystem und wir haben gleichzeitig diese berühmten Jungferninseln, aber auch in Amerika, einige Bundesstaaten. Überall haben sie solche Geldhäfen, wo sie die Möglichkeit haben, anonym Firmen zu gründen oder Trusts oder Stiftungen. Und diese Anonymität gibt ihnen eben Möglichkeit, dort Geld einzuzahlen und dann eben nochmal über eine andere Bank sich langsam sozusagen an den legalen Bankenkreislauf anzunähern und dann das Geld dort einfach zu überweisen. Und kaum jemand schöpft Verdacht. Es gibt auch große Banken, also der Verdachtsfall Deutsche Bank jetzt und da die Hausdurchsuchung wegen Geldwäsche, da merken Sie auch, dass sogar hier die angesehenen Banken und die größten Banken in Deutschland in solche Fälle verwickelt sind. Die UBS auch im Übrigen und die frühere Credit Suisse auch, die haben ja x Geldwäscheskandale am Hacken gehabt und es ist nie was passiert. Das Problem ist eben dieser ganzen Geldwäsche heißt ja Verschleierung. Mhm. Man will verschleiern, wo es herkam, wem es gehörte. Im besten Fall auch, wem es jetzt gehört. Man will da irgendwelche Layers einbauen. Und solange sie eben die Möglichkeit haben, Firmen zu gründen, wo der Klarname, also Markus Züdrer gehört diese Firma und wohnhaft hier und da, ja, solange sie die Möglichkeit haben, jede Firma hinter einer anderen Firma und noch einer Firma und noch einer Firma zu verstecken, haben sie eben kaum eine Möglichkeit von Ermittlerseite her, dem nachzugehen. Sie brauchen nur Rechtshilfe ersuchen und so weiter und so fort. Deshalb ist ja der Vorschlag, der jetzt kommt, und dann höre ich auf.
Nee, es gibt darauf ja die Debatte, wollte ich nämlich gerade raus. Machen Sie gerne noch weiter.
Es gibt ja die Debatte, diese verdächtigen Vermögen einzuziehen. Hat dann nichts mit Strafrecht zu tun. Man sagt einfach unmöglich, dass der oder diese Firma so viel Geld auf dem Konto oder diese Immobilien besitzt. Zeig mir mal ganz platt gesprochen, wo du das Geld her hast und wo du es versteuert hast. Und wenn das unplausibel ist, wird es eingezogen.
Das ist eigentlich wie mit meinem Beispiel Tigerfell, oder?
Genau. Und da sind viele Milliarden erstmal an Einkünften für den Staat denkbar. In Italien wird das mit Mafiavermögen gemacht, verdächtigen Mafiavermögen. Hier ist es eben ein Gespräch für alle mutmaßlich inkriminierten Vermögen, die verdächtig sind. Und das ist eigentlich die Möglichkeit. Sie müssen es umdrehen, ja? Sie müssen umdrehen, die Beweislast in dem Fall, ja? Sie müssen denjenigen zwingen zu sagen, jetzt sag doch mal, ach so, von deiner Schwiegermutter, ach ja, wo wohnt die denn? Ja, was verdient die denn? Und so weiter und so fort. Und ich glaube, das wäre ein guter Ansatz, um mehr Zug reinzubringen, ja?
Und diese Beweislastumkehr, die soll aber ja jetzt vermutlich kommen, wenn am 1. März das überarbeitete Geldwäschegesetz in Kraft tritt, oder?
Ich glaube, dieses Geldwäschegesetz betrifft eher so diese formalen Meldepflichten der Banken bei Verdachtsmeldungen. Mhm. Diese Vermögenseinziehung ist gerade in der Planung, da wird ein Entwurf, geht rum und man merkt schon richtig an dem Streit, wie weit diese Einziehung gehen soll, welche Hürden da gezogen werden, wie groß der Widerwille hier ist in Deutschland. Und dann sind wir wieder bei dem, was wir vorhin auch mit Herrn Schneider besprochen haben, diese Kultur hier, dieses, man wagt sich einfach offenbar nicht dran, obwohl es gute Beispiele im Ausland gibt.
Aber ist es eine politische Sache, also dass die Politik da ein Stück weit auch vielleicht einknickt vor unterschiedlichen Lobbyinteressen? Weil erstmal klingt es ja nach was, was die Mehrheit gut findet. Ja, du bezahlst deine Yacht mit Geld, wo keiner weiß und keiner erklären kann, wo das Geld überhaupt herkommen soll. Dann zieht der Staat die Yacht ein und wir alle haben irgendwie ja was davon. Also warum wird das nicht längst schon gemacht?
Ein wichtiges Gegenargument ist, also in Österreich sagt man Vernaderung, dass ich einfach behaupte, Sie, Frau Hensoldt, Sie haben da was geerbt und das ist illegal und das soll jetzt mal eingezogen werden. Also ich finde, man muss mit dem Instrument schon vorsichtig und sehr fundiert umgehen. Ich bin sehr für das Instrument. Aber man kann es nicht einfach so laufen lassen, dass jeder dann sagt, ja, der hat das Geld und der hat was geerbt und möchte das vielleicht nicht an die große Glocke hängen. Die Beweislastumkehr muss wirklich nur da stattfinden, wo ich einen begründeten Verdacht habe, dass das illegales Geld ist. Ja? Denn sonst sind dem Tür und Tor geöffnet. Und das kann ich ja auch raffinierter machen, dass dann jemand auf einmal vor Gericht steht, der völlig unbescholten ist. Also ja, wir brauchen das Instrument, bin ich sehr dafür. aber schon auch nach festgesetzten Regeln. Denn üblicherweise ist es im Rechtsstaat so, dass der Staat mir ein Fehlverhalten nachweisen muss. Nicht ich dem Staat beweisen muss, ich bin der brave Fritz Schneider und mache nichts. Ja, also da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass das nicht überall dann entsprechend angewendet wird. Ja.
Dem stimme ich zu. Einerseits, andererseits muss man doch wissen, also denke ich mal daran, ich bin einfacher Angestellter und das Finanzamt kann von mir Informationen einfordern. Und ich setze das irgendwie gleich bei einem großen Vermögen, was da in einem Trust oder wo auch immer bei einer Bank hier in Europa liegt, dass man da sagt jetzt, ja, lass mal die Hose runter. Also ich stimme hinzu, man muss das dosiert, ist ja klar. Also wenn man sich vorstellt, Deutschland würde so werden wie die USA mit Trump, ja, dann weiß man, was für Missbrauch da getrieben werden könnte. Da stimme ich hinzu. Aber gleichzeitig haben wir eben hier von den Finanzbehörden schon immer eine Auskunftspflicht. Und das würde man einfach da auf die anderen Bereiche ausdehnen.
Sie haben völlig recht. Es würde ja schon reichen, wenn wir es international bewerkstelligen könnten, dass all diese Konten auf den Offshore-Banking eine richtig gültige Adresse und den Vermögensnachweis hätten. Das wird völlig reichen und das muss auch bei begründetem Verdacht von jedem Staatsanwalt von der ganzen Welt einsehbar sein. Dann würde das alles zusammenbrechen, dann würden auch die Schachtelfirmen zusammenbrechen, ja, weil die das gar nicht mehr so aufschreiben könnten. Man hat ja gesehen durch die Leaks, wer da alles wo was an Geld hat, wie peinlich das für manche Politiker oder berühmte Leute war. Da bin ich völlig dafür. Viel mehr Transparenz. Ja, als ich nach Österreich kam, da war es noch möglich in den 80er Jahren, dass ich zu einer Bank ging. Mein Name ist Donald Duck. Mhm. Ich eröffne ein Konto auf Mickey Maus. Ja, und ich habe keinerlei Ding hinterlegen müssen. Ja, das gibt's alles nicht mehr. Drum ist es, also insofern ist da einiges geschehen. Aber im Offshore-Banking haben wir noch ein Paradies des Schwindels, des Lügens, institutionalisiert. Ja? Und würde man die nur vom SWIFT-System, vom Bankensystem ausschließen, dann könnten die das alle nicht mehr machen, weil sie kein Geld mehr transferieren könnten. Also es gäbe schon Maßnahmen, auch international viel stärker hier etwas zu machen, aber dazu bräuchten wir verbindliche Normen. Jetzt werden Sie mich sofort fragen, warum geschieht das nicht?
Ja.
Ja, es geschieht in vielen Fällen nicht, weil viele, auch sehr einflussreiche, mächtige Leute, Schrägstrich auch Politiker, selber von dem System profitieren. Das ist ja bei den Leaks herausgekommen, dass ja die ganze isländische Regierung gestürzt und andere auch, andere Politiker haben zurücktreten müssen. Wir müssen hier eine andere Ächtung herbeiführen. Wir müssen herbeiführen, dass das, wenn das rauskommt, dass das nicht mehr geht. Und durch so eine einfache Maßnahme, dass eine Herkunftspflicht ist, dass schon allein mal die Adressen real sein müssen, ja, dann würde sich sehr, sehr viel ändern.
Ich glaube, wir müssen da nicht so stark ins Ausland gehen. Ich glaube, das ganze Offshore-Thema, internationale Finanztransaktionen ist sicherlich nochmal ein eigenes, für sich sehr kompliziertes Thema. Ich glaube, das Thema mit der Beweislastumkehr, was wir gerade angesprochen haben, kann man hier auch in Deutschland schon ganz einfach sehen. Es gab teilweise Fälle, wo man bei Kriminellen in die Wohnung reingegangen ist und 3 Millionen Euro Bargeld gefunden hat. Ja. Wenn man jetzt dort sich das näher angeschaut hat, hatte man plötzlich als Staatsanwaltschaft das Problem, dass man denen irgendeine Straftat nachweisen musste. Jetzt war es aber das Problem, dass man keine konkrete Straftat hatte, aus deren die Gelder kommten, sodass man am Ende der Person, die dort 3 Millionen Euro offensichtlich aus kriminellen Vortaten hatte, nichts anderes nachweisen konnte, als oft hatten die sogar Sozialhilfe noch kassiert, dass man den Sozialhilfebetrug nachweisen konnte als einziges und musste den aber mit den 3 Millionen Euro in bar laufen lassen. Das, was jetzt mit der neuen Reform angedacht wird, ist in der Tat ein Widerspruch zum normalen juristischen Verständnis im Strafrecht, dass man, wie ja auch schon gesagt worden ist, dass der Staat bei einer Straftat beweisen muss, dass du eine Straftat begangen hast. Diese neue Reform, die im Zusammenhang mit der Geldwäsche dort stattfindet, möchte jetzt quasi diese Beweislast Umkehr eher in so eine Art zivilrechtliche Beweislastsituation einbringen. Und solche Fälle mit den 3 Millionen Euro soll man dann in der Situation, man kann diese 3 Millionen Euro durchaus besitzen. Es gibt vielleicht auch völlig plausible Gründe, aber man muss dann in dieser Situation auch sagen können, woher man das Geld hat. Es muss plausibilisiert werden. So ist die Idee des Gesetzgebers. Und es ist auch nichts Besonderes. Das ist in vielen Rechtsstaaten, ob das Italien, Niederlande oder in anderen Ländern ist. Da wäre Deutschland nicht alleine. Aber die Politik ist, glaube ich, jetzt hier gar nicht diejenigen, die sich so groß streiten, sondern es fängt schon bei den ganzen Juristen an, die erstmal sagen, dass das Ganze ja eigentlich mit deren Verständnis nicht richtig in Einklang gebracht wird.
Trotzdem, glaube ich, ist es wichtig, dass was passiert, gerade auch beim Thema Geldwäsche, weil, Herr Zütra, wir hatten ganz am Anfang schon darüber gesprochen, das hat ja eben auch Auswirkungen auf uns alle, also auf die Demokratie, aber auch auf unseren ganz normalen Alltag. Könnt ihr das nochmal erklären? Also wo bekommen wir alle, Sie, ich, all unsere Hörerinnen und Hörer, auch die negativen Folgen dieser Geldwäschedelikte eben zu spüren?
Da fallen mir jetzt zwei Beispiele ein. Zum einen, Sie haben diesen wirtschaftlichen Effekt, dass eben kriminelle Strukturen, weil sie Geld waschen wollen und müssen, Anbieter unterbieten können preislich, also beispielsweise bei einer Baufirma, weil sie eben nicht gewinnorientiert arbeiten, sondern das Ziel haben, das Geld in den Kreislauf zu schaufen. Das heißt, das kann passieren, dass eben Betriebe kaputt gehen, weil kriminelle Strukturen Preise unterbieten, die einfach nicht darstellbar sind.
Das heißt, die wollen gar keinen Gewinn damit machen, sondern die wollen einfach ihr Geld waschen und die ehrlich arbeitende Firma Müller hat dann das Nachsehen.
Genau, oder was Herr Schneider sagte, sie nehmen Abschlag in Kauf, sie wollen 100 Euro waschen und nehmen Abschlag in Kauf und 10 Euro. Das andere ist eben mit den Immobilien, wenn Sie sagen, also man konnte ja bis vor 2 Jahren in Deutschland Immobilien noch bar bezahlen. Das zeigte einfach, wie unernst das Thema genommen wurde. Aber wenn Sie eben viel Geld reinkommen sehen in eine Großstadt, dann haben Sie eine Verdrängung, ne? Und wenn zum legalen Geld noch das Illegale obendrauf kommt, gibt es irgendeinen Preiseffekt, weil sie die Nachfrage einfach erhöhen. Und dadurch steigen die Häuserpreise und dann am Ende auch die Mieten. Es ist natürlich enorm schwierig. Ich kenne 2 Studien, Uni Trier hat was gemacht und in Kanada gab es auch mal eine Studie, dass es einen Preiseffekt hat, ja, so im einstelligen Prozentbereich. Es ist also da und damit schadet es uns allen auch, ja.
Ich glaube,
lassen Sie mich vielleicht auch noch ein Beispiel anführen, was auch emotional werden kann, wenn Sie beispielsweise nach Rotterdam schauen, einer der größten Häfen in Europa, der natürlich dafür auch eingesetzt wird, dass da Drogenkriminalität stattfindet. Die ganze Stadt Rotterdam hat sich im Zuge dessen stark verändert. Jugendliche werden in irgendwelche Gangs auf die Straßen abgezogen. Es entstehen dort lauter mafiöse Strukturen. Es werden teilweise Journalisten auf der Straße abgeschossen. Und ich glaube, diese Atmosphäre von organisierter Kriminalität, die dahinter steht, die ist ja gerade das, wo, glaube ich, keine Gesellschaft hin möchte, dass sich dann irgendwann so eine böse Hand über einen gibt. Da geht es nicht um die einzelne Straftat, um der kleine Drogenhandel auf der Straße, die vielleicht bestehende Prostitution, die illegale oder ähnliches, sondern am Ende die böse Hand, die darüber waltet, nicht mehr in einem wirklichen Rechtssystem unterwegs zu sein und ausreichend Schutz zu bekommen.
Was wissen wir eigentlich über diese Strukturen jetzt bei uns in Deutschland? Sie haben gerade das Beispiel Rotterdam gesagt, aber was wissen wir zum Beispiel über Immobilienbesitz, sagen wir mal, in Stuttgart oder Berlin? Also vielleicht würde ja auch das helfen, auch die Politik nochmal extra motivieren, was zu tun, wenn wir eben da ein bisschen mehr Transparenz hätten. Also wenn wir sagen könnten, wie Sie gerade sagten, Herr Zütra, so und so viel Prozent unserer Häuser in Berlin oder Immobiliengesellschaften, da haben wir gar keinen Eigentümer, den wir identifizieren können. Und das müsste uns ja misstrauisch machen. Also was wissen wir da darüber?
Es müsste ja einsichtbar sein. Ja. Öffentlich einsichtbar. Der Fritz Schneider hat ein Haus in Linz. Wenn das transparent wäre, wüssten wir sofort, wer was in Wien besitzt.
Es gab ja diese Studie vom Netzwerk Steuergerechtigkeit und Christoph Trautvetter heißt er. Die haben die Berliner Immobilienholdings durchsucht. Und wenn ich es recht entsinnere, haben sie 500 Holdings angeschaut und bei 150 grob konnte man keinen eindeutigen, also keine Person identifizieren, also keinen Herrn Zütra oder so. Meistens irgendeine Holding, Trust mit Sitz irgendwo. Und wenn der Sitz in Deutschland ist, dann gehört es einer Firma, die wieder woanders ihren Sitz hat. Das ist ja wie ein Kaninchenbau. Und deshalb Transparenz, Transparenz, Transparenz. Eigentlich dürfte man, wenn man radikal ist, kein Geschäft mehr machen, ohne dass klar ist, wer das Geschäft tätigt. Also dieses Verstecken hinter einer Firma muss eigentlich verboten werden.
Bei dem Thema Immobilien hat man ja versucht, von der gesetzgeberischen Seite dann nachzuziehen. In der Tat gibt es da sicherlich auch noch eine starke Intransparenz. Jetzt sollen BGB-Gesellschaften auch ins Transparenzregister eingetragen, wenn sie entsprechend auch eine Immobilie eintragen. Also da ist der Gesetzgeber zumindest hinterher bei den ganzen Themen. Aber mit Sicherheit ist Transparenz einer der Antworten, um ja, Geldwäsche und kriminelle Strukturen zu bekämpfen und aufzudecken in jeglicher Hinsicht. Ob das jetzt nur im geschäftlichen Alltag ist, da kann man den Rahmen spannen. Wir haben mitbekommen, ja auch aus den Nachrichten, dass es durchaus Gesellschaften gibt, die als Scheinfirmen hier in Europa auftreten und die eigentlich unterwandert sind von Unternehmen und staatlicher Hand in Russland, wo Gegenstände eingekauft werden, die vielleicht dann sogar im Krieg gegen Europa wiederum eingesetzt werden. Also die Transparenz spielt zunehmend in einem angespannten geopolitischen Situation, aber auch eben wirklich in der organisierten Kriminalität vielleicht vor der Haustür eine entscheidende Rolle.
Kann denn die Digitalisierung da auch ein Stück weit helfen, um da mehr Transparenz zu erzeugen, um vielleicht auch große Mengen an Daten irgendwie schneller zu sichten, sowohl beim Thema Schwarzarbeit als auch beim Thema Geldwäsche?
Also das ist, glaube ich, eins der wichtigsten Punkte, dass man jetzt auch viel über KI spricht und über die Vorteile von KI. KI hilft auch, wenn man die Daten digital haben. Wenn man nach Deutschland schaut, sieht man oft, dass manuelle Prozesse oft ja in Aktenstrang noch irgendwo steht. Der müsste eigentlich in der digitalen Welt erstmal überhaupt digitalisiert werden. Die Prozesse müssten automatisiert werden, damit man da dann auch wirklich die Vorteile von Digitalisierung reinbekommt. Die aktuellen Gesetze jetzt auch im Zusammenhang mit der Schwarzarbeit, die gehen ja gerade in das Thema Digitalisierung. Die staatlichen Überwachungsorgane haben jetzt ja die Möglichkeit, auch in die Unternehmen digital reinzuschauen. Mhm. Insofern passiert da viel, aber auch dort stehen wir wahrscheinlich eher am Anfang.
Herr Schneider, Sie beschäftigen sich wirklich ja schon ganz lange mit dem Thema, wenn ich das so sagen darf. Wenn Sie jetzt mal so einen Strich drunter machen unter das, was jetzt auch in letzter Zeit in Deutschland passiert ist. Also ich habe gesagt, es gibt zwei neue Gesetze. Einmal eben mit Blick auf die Schwarzarbeit, einmal mit Blick auf das überarbeitete Geldwäschegesetz. Haben Sie den Eindruck, dass da im Moment auch ein Bewusstsein gewachsen ist? Also dass der Kampf gegen Schattenwirtschaft, schmutzige Geschäfte, Schwarzgeld gegen dieses alles, dass der gerade so ein bisschen Fahrt aufnimmt?
Ja, den Eindruck habe ich durchaus. Das Bewusstsein hat sich geändert. Die Leute sind kritischer geworden und man versucht auch mit einigen tatsächlich gegenzusteuern. In manchen Bereichen habe ich noch große Zweifel. Meiner Meinung nach werden die Cum-Ex-Geschäfte nicht richtig aufgeklärt, wurden jahrelang verzögert. Also ja, aber im Großen und Ganzen stimme ich Ihnen zu, dass die Politik jetzt so langsam in die Gänge kommt und was tut.
Ich würde dem auch zustimmen. Das Bewusstsein ist gewachsen. Das Thema ist sozusagen, es ist auf der Agenda und das liegt eben an den geopolitischen Veränderungen, an diesem Systemkonflikt in der Welt. Und man hat gelernt, dass diese viel zitierte hybride Kriegsführung eben auch viel auf Geldflüssen basiert, dass der russische Geheimdienst eben Firmen nutzt, um Geld zu schleusen hier, womöglich auch an Politiker. Das ist schwer zu beweisen, das zeigt eben, weil das alles intransparent ist, aber da passiert was und diese Gelder sind natürlich gefährlich. Ne?
Also ich glaube auch, dass wir zunehmend uns mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Man muss vielleicht, wenn ich das im Rahmen der Doktorarbeit gesehen habe, wir haben hier ein Gesetz, was seit 1993 eigentlich in Kraft getreten ist, was aber eigentlich mit der Krise der Deutschen Bank, ich glaube 2017 war es, überhaupt erst so richtig ins Leben gerufen worden ist. Mit N26, mit den Skandalen in den ganzen Fintech-Sektoren, die neueren Finanzmodelle dann auch gefolgt ist. Ich glaube, da stehen wir fast wirklich noch am Anfang und der wesentliche Hebel, den ich beobachte, ist in dem Zusammenhang jetzt nicht zwingend viele neue Gesetze. Wir haben viele gute Gesetze, die kann man sicherlich nochmal an Effizienz überprüfen. Aber es braucht eine effektive Aufsicht. Und zwar angefangen mit der Geldwäscheaufsicht, angefangen mit staatlichen Einheiten, ob das bei den Strafverfolgungsbehörden ist, bis hin aber auch zum Richter, der verstehen muss, was dort genau passiert. Das heißt, es ist wirklich noch ein großes Ausbildungsthema, wo Deutschland bisher so ein wichtiges Thema, muss man sagen, fast noch verschlafen hat. Also da ist viel Luft nach oben und die Hoffnung ist, dass jetzt auch mit einer neuen EU-Gesetzgebung, da haben wir jetzt nicht so viel drüber gesprochen, ab 2027 wird das ganze Thema der Geldwäsche auf eine europäische Ebene gehoben, dass da deutlich effizienter und besser vorgegangen werden kann.
Das war das Forum in SWR Kultur. Wir haben einiges angesprochen, manches haben wir heute nicht mehr geschafft, aber sicher machen wir noch ein Update zu diesem Thema schmutzige Geschäfte. Was tun gegen Schwarzmarkt und Schwarzgeld? Mit dabei waren Professor Friedrich Schneider von der Johannes Kepler Universität Linz, Dr. Jakob Wende, Experte für Geldwäschegesetzgebung und Markus Sütrer von der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Geli Hensoldt. Ich sage Ihnen danke fürs Zuhören.